Manchmal gibt der Herr Jesus seinen Boten einen geradezu unmöglichen Auftrag. Und warum macht er so etwas? Damit seine Boten erkennen und feststellen sollen, dass sie ohne ihn diesen Auftrag gar nicht ausführen können. Aber mit meinem Gott kann ich sogar über die Mauer springen. Und manchmal ist nicht nur eine Mauer da, da ist eine ganze Reihe von Schwierigkeiten und Hindernissen vorhanden. Aber wenn wir mit Gott im Bunde stehen, wenn er Einfluss auf unser Leben hat, wenn er entscheiden kann, wie wir uns zu entscheiden haben, dann ist jede Mauer, jedes Hindernis, auch die Altersprobleme sind dann zu überwinden. Dazu lese ich jetzt auch noch ein Bibelwort, das ist auch geradezu unmöglich. Das will uns zeigen, dass der Herr tatsächlich manchmal seinen Boten einen unmöglichen Auftrag gibt. In Matthäus Kapitel 10, Vers 16 bis 20. Matthäus Kapitel 10, Vers 16 bis 20. Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Darum seid klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben. Hütet euch aber vor den Menschen, denn sie werden euch den Gerichten überantworten und werden euch geißeln in ihren Synagogen. Und man wird euch vor Statthalter und Könige führen, um meinetwillen, ihnen und den Heiden zum Zeugnis. Wenn sie euch nun überantworten werden, so sorgt nicht, wie oder was ihr reden sollt. Denn es soll euch zu der Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Denn nicht ihr seid es, die da reden, sondern eures Vaters Geist ist es, der durch euch redet. Am besten ist, ich greife aus der Bibel so 3, 4 Begebenheiten heraus, wo man sehen können, wie Gott tatsächlich seinen Boten unmögliche Aufträge erteilt. Wisst dann aber, wenn er mit dabei ist, und wenn er alles lenken und leiten kann, zum Guten ausgeht. Der erste Fall, den ich herausgreifen möchte, war der Mose. Nach 40 Jahren Stille, weg von der Politik, weg vom Geldverdienen, weg von den Wissenschaften Ägyptens, zurückgestellt, kaltgestellt, zu den Schafen geschoben. 40 Jahre Stille. Da begegnet ihm Gott und hat gleich einen unmöglichen Auftrag vor ihm. Mose, geh hin zu Pharao, denn ich habe etwas vor. Ich will mein Wort, das ich dem Abraham, Isaac und Jakob versprochen habe, lange vor dir warm machen. Und weil ich das warm machen möchte, was ich hunderte Jahre vorher versprochen habe, habe ich dich ausersehen und du geh vor den Pharao. Na, wie hat er reagiert? Ich kann jetzt nicht aufs Ganze drauf eingehen. Schick, wen du willst. Dieser Auftrag, der ist gar nichts für mich. Den Verein da, den politisch-militärischen Verein da oben, diese Sippe, die kenne ich ganz genau. Wegen denen musste ich schon um mein Leben springen. Also bitte ohne mich. Nix da, hat Gott gesagt. Du gehst und tust das. Und ich gehe mit dir. Also der hätte das nie machen können. Diesen Auftrag, ein Millionenvolk aus Ägypten herauszuführen, wäre nie gelungen. Gott hat von dem Mann tatsächlich etwas menschlich Unmögliches verlangt. Ich will nicht zu lange dabei verweilen und komme gleich zum Nächsten. Das Nächste, das war der Elia. Ich glaube nicht, dass der Übergewicht hatte. Nach 3,5 Jahren Magerkost, Rabenkost, Witwenkost und einseitige Ernährung. Brot, vielleicht Kuchen etwas und Öl. Dass der nicht so bei Kräften war und da, wo er so richtig schön Hunger gehabt hat und sich alleine gefühlt hat und gemeint hat, ich bin allein übrig geblieben, da ist doch gar keiner mehr da, der deine Sache eigentlich vertritt. Da sagt Gott zu ihm, geh hin und zeig dich dem Ahab. Ja, was? Ja, der trachtet doch nach meinem Leben. Der lauert doch geradezu darauf, mich in die Hände zu bekommen. Und jetzt schickst du mich dahin? Keine Diskussion. Du gehst hin. Und er hat gewusst, Gott wird mit ihm sein. Ein unmöglicher Auftrag. Und ganz Israel sollte versammelt werden, weil Gott dann durch den Elia sein Feuer, sein Gericht offenbaren wollte. Sein Gericht über die falschen Baalspriester, über die falschen Götzendiener. Auch das wollte ich nur kurz streifen. Noch einen möchte ich nennen aus der Bibel. Das war der Samuel. Zudem hat Gott gesagt, nachdem er gegangen worden war vom Volk und nachdem er sein Richteramt niedergelegt hatte, sagt Gott, geh nach Bethlehem und nimm Salböl mit und ein Rinderhorn und salbe mir den zum König, den ich dir zeigen werde. Ja, wir haben doch einen König. Das ist doch Rebellion. Das ist doch Auflehnung gegen die herrschende Staatsgewalt. Das wird der Saul erfahren und wird mich töten. Also, hier kann man ganz genau feststellen, das war ein Auftrag, der hätte sein Leben kosten können. Aber ist das eigentlich nicht gerade so? Wenn wir Gott dienen wollen, dann muss man sich einsetzen, sein Leben einsetzen. Ist das nicht klar erkenntlich aus dem Bibeltext, den ich da gelesen habe? Und ich erlaube mir sogar die Frage in den Raum stellen, ob nicht unter uns der eine oder andere da ist, der auch vor einem völligen Unmöglich steht. Ja, wie soll das alles weitergehen? Ich sehe keinen Ausweg mehr. Ich weiß gar nicht, ob mein Leben sich noch lohnt. Vielleicht haben wir jemand oder mehrere hier in unserer Mitte, die stehen nicht vor einer unüberwindlichen Mauer, die stehen vor mehreren unüberwindlichen Mauern. Aber deshalb bin ich so froh, dass wir diesen Bibeltext haben. Und wenn wir den genauer betrachten, nicht nur mit der Negativbrille, nicht nur mit dem Schwierigkeitsgrad, den wir Menschen haben, sondern genau hinhören, dann können wir feststellen, und ich glaube auch, dass auch Gott heute noch Aufträge zu vergeben hat an seine Boten, wenn sie bereit sind für diesen Auftrag, für die Sache Gottes, ihr Leben einzusetzen. So wie die drei Freunde Daniels gesagt haben, da waren der Hochschmelzofen schon geheizt worden, 7-mal stärker als sonst. Die müssen weißglühend gewesen sein. Und was haben die gesagt? Unser Gott kann uns retten aus deiner Hand. Aber wenn es nicht tut, die haben es Gott zugetraut. Gott kann uns retten. Gott kann die Sache zum guten Ende bringen. Aber wenn es nicht tut, dann wollen wir lieber sterben. Wir bleiben dabei, wir sind Gottes Boten. Wir sind für Gott da. Mein Leben soll Gott zur Verfügung stehen. Kann Gott so etwas in der letzten Zeit, in der wir leben, auch gebrauchen? Ach, noch eine eigenartigere Frage. Ja, kann Gott mich, so einen alten, gebrechlichen Mensch, wie ich bin, noch zu etwas gebrauchen? Und wenn er mich gebraucht, gibt's da vielleicht Probleme und Schwierigkeiten? Ganz gewiss, da gibt's auch einen anderen. Der merkt ganz genau, wenn vom Himmel her etwas läuft. Und ich denke, auch in unserer Zeit läuft nicht nur das, was der Teufel fertig bringt. Auch die neutestamentliche Arche wird gebaut. Der Leib Jesu Christi wird gebaut. Und da sind Menschen nötig, die sich vor Gott hingeben können und ihr Leben nicht erhalten wollen. Denn wer sein Leben erhalten will, sein eigen Leben, sein Planleben, sein Wunschleben, was wird dem passieren? Der wird's verlieren. Wer sein Leben aber hergibt, mir zur Verfügung stellt, der wird das ewige Leben finden. Wenn wir unser Leben Gott zur Verfügung stellen, dann gibt er uns etwas viel, viel Besseres. Dann kriegen wir nicht ein vorübergehendes Pflege- und Aufenthaltsheim. Dann kriegen wir eine ewige, wunderbare Stätte. Kein Leid, keine Nacht, kein Schmerz, kein Tod wird mehr da sein. Geschwister, ich darf die Frage stellen in so einer Nachmittagsstunde. Wollen wir dahin? Will ich wirklich heraus aus meiner Einengung, aus dem Druck der Vergänglichkeit? Dann sollte ich mein Leben wirklich Gott zur Verfügung stellen. Und so schwer sein Leben Gott ganz zur Verfügung zu stellen, wie der Teufel einem das vormacht, ist es ganz gewiss nicht. Im Gegenteil. Sobald Gott unser Leben in seine Hände bekommt, liebe Geschwister, dann beginnt schon die Besserung. Er fängt von innen her an. Friede und Freude beginnt im Herzen. Ruhe im Gewissen. So ist Gott. Also jetzt habe ich dazu zu sagen, zu dem Ganzen, wenn Gott einen unmöglichen Auftrag vielleicht dir in deiner schwierigen beruflichen Situation, Rentensituation, Krankheitssituation gibt, dann solltest du genau hinhören, was Gott jetzt heute Nachmittag hier sagen möchte. Das hat mich so ergriffen, als ich dem nachgegangen bin. 2 Tage darf ich sagen. 2 Tage. Siehe, was sagt Jesus? Beachtet es doch. Lasst euch doch nicht erdrücken von der Fülle der Sonderangebote, von der Fülle der schrecklichen Nachrichten, die ihr zu verarbeiten habt. Lasst euch doch nicht erdrücken von den familiären Problemen, Vorsorge und was die Nachrichten alles für die Zukunft da andeuten. Lasst euch doch nicht beängstigen, Angst machen. Siehe, ich sende euch. Es ist ein ganz großer Unterschied, ob mich ein menschliches Gremium sendet und schickt, ob ich von Menschen, vielleicht von einer Konfession sogar den Auftrag habe, oder ob ich weiß, ich sende euch. Dazu möchte ich gerne sagen und erwähnen, dass derjenige, der sagt, ich sende euch, auferstanden ist und lebt. Er hat dem Tode die Macht genommen. Es kann keine Schwierigkeit und kein Problem auftreten bei dem Auftrag, den Gott dir geben möchte, wenn er noch so schwierig ist, weil er den Tod entmachtet hat. Also ich sende euch. Einmal hat der Herr Jesus sogar 70 ausgesendet, deren Namen im Buch des Lebens geschrieben war. Die hatten leichtere Aufgaben, aber bei den zwölf Aposteln, die er ausgesendet hat, die haben eine besondere Berufung. 12 auserwählte Menschen, die zubereitet wurden, die einen Testauftrag bekamen mit unmöglichen Aufträgen. Der Jesus gibt auch nicht irgendjemandem einen Auftrag und schon gar keinen unmöglichen Auftrag. Er schaut die Leute ganz genau an, denen er diesen Auftrag gibt. Bei den 12 Aposteln, die er ausgesendet hat, das waren Leute, die waren schon eine Wegstrecke mit ihm gegangen und hatten mehrfach beobachtet und gesehen, wie Jesus Kranke geheilt hat, vor keiner Not Halt gemacht hat. Und wenn es Menschen gegeben hat, die aufrichtig aus ihrer Not zu ihm gerufen haben, Herr, hilf mir, dann hat er geholfen. Ich denke, dass vor allem die 12 in einen Sturm hineingeraten waren, der so schrecklich, so massiv war, dass Männer geschrien haben, Herr, fragst du nichts danach, dass wir verderben? Ist vielleicht so ein Schrei da heute Nachmittag in irgendeinem Herzen? Fragst du nichts danach, wie mir es geht? Fragst du nicht danach, ob ich kaputt gehe, ob ich es noch länger aushalten kann? Und da hat er geholfen. Und der Petrus extra einmal so Unterricht bekommen. Als er gesagt hat, Herr, ja, wenn du über dem wasserstürmischen Wasser laufen kannst, dann kannst du es mir doch auch geben. Ja, wenn du das getraust, Petrus, wenn du mir das zutraust, dass ich es dir geben kann, dass du auch über den Verhältnissen, über der Bedrohung stehst, dann will ich dir gerne die Gelegenheit dazu geben. Komm zu mir, Petrus, probier's. Geschwister, probieren wir doch einmal unser Leben ganz Gott anzuvertrauen. Wirklich Gott hinzugeben. Nicht nur über völlige Hingabe reden, nicht nur über Bekehrung reden, sondern wirklich unser Leben einmal Gott hingeben. Und siehe, er konnte laufen. Sein Glaube hat ausgereicht, um über der Situation zu stehen. Er glaubt nicht, wie sich ein Bote Gottes, vor allem wenn er Priesteraufgabe hat, sich von Herzen freuen kann, wenn er jemand trifft, der nicht immer nur jammert und klagt und Gott um Hilfe anschreit, sondern über seinen erbärmlichen Situationen stehen kann, wie man sich darüber freut. Aber für das, was Jesus gekonnt hat, war sein Glaube doch noch nicht stabil, tragfähig genug. Und er hob an zu sinken. Schon wieder so komische Frage. Ist jemand hier, der am Versinken ist und denkt, jetzt geht's wirklich nicht mehr weiter? Vielleicht schaut nur noch der Mund raus. Vielleicht klappt es mit den Knien, mit den Gelenken und mit den Knochen nicht mehr so. Bloß das Mundwerk, das geht immer noch. Wenn man dann rufen und schreien kann, Herr, hilf mir, wie der Petrus. In so eine Situation war er reingekommen, weil er angefangen hat, Gott sein Leben anzuvertrauen, wirklich zu glauben. Herr, hat er gesagt, jetzt stelle ich fest, mein Glaube reicht nicht für diese Sache. Jetzt werde ich so gestraft dafür, dass ich untergehen muss. Nein, Lob und Dank nicht. Ich freue mich, dass die Bibel den Herrn Jesus so verkündigt, wie sie ihn verkündigt. Herr, hilf mir! Und er half ihm. Wie schön ist es. Also halten wir fest. Siehe, ich sende euch. Ich hab dich in diese Situation, in der du jetzt bist, hineingesendet. Ich habe die Situation zugelassen, in der du dich befindest. Vergiss nicht, mich zu sehen in deiner schwierigen Lage und in deiner Situation. Aber um das zu können, um mich zu sehen in so schwierigen Proben, um mich zu sehen in einer unmöglichen Situation, bei einer unmöglichen Aufgabe, musst du genauer hinhören. Nicht nur mich betrachten, dass ich alles kann und ich alles weiß, sondern du musst ein Schaf werden. Siehe, ich sende euch wie Schafe. Er hat gesagt, dass wir Schafe sind. Er sendet uns nur so wie Schafe. Auf einer CD, da spreche ich über den frommen Zoo. Gott kann keinen Fuchs gebrauchen für unmögliche Aufgaben. Nicht Diplomatenschleue, nicht Jakobsschleue. Der Verlangen hatte, ich will den Erstgeburt segnen, ich will gesegnet sein, wie mein Papa, der Isaac auch, und wie der Opa, der Abraham auch, diesen Segen, den die hatten, Opa und Papa, den will ich auch haben. Und den will ich. Und dann hat er mit frommer List die Sache angepackt. Mit frommer List, mit frommer Diplomatie kann man den schwierigen, den unmöglichen Auftrag, den Gott uns gegeben hat, in deiner Lage, in deiner Familie, in deinem Beruf nicht ausfüllen. Das kann man nur, wenn Gott mich zuerst zu einem Schaf hat machen können. Also, keine gerissene Weltschleue, kein psychologisches Fachwissen, nicht pädagogischen Expertentum, sondern ein Schaf werden. Ich muss euch aber eingestehen, da hat Gott mit mir so viel Mühe gehabt und hat immer noch Mühe. Ab und zu meldet sich halt der Bock in mir. Und dann merke ich, ich soll doch ein Schaf Bock sein. Ich soll ein Schäflein sein, ein hilfloses Schäflein, das alle Hilfe, alle Eingriffe von Gott erwartet. Nur noch ein Sortierlein. In Niedersachsen, da war ich einmal zu einem Großgutsbesitzer bei einer Evangelisation eingeladen. Das war ein ganz vornehmer Adeliger, scheint schon sein Besitz, sein Bungalow und seine ganze Anlage war so beeindruckend. Ich habe fast nicht gewusst, wie ich mich benehmen soll. Aber der Gemeindeleiter hat gesagt, ich bin ein ganz einfacher Bruder, habe keine Bedenken. Und so war es auch. Aber außer dem guten Essen und der liebevollen Bewirtung, die ich in diesem Haus erfahren habe, hat er gesagt, ich zeige euch noch etwas. Dann hat er komische Laute von sich gegeben. Das sind so von hinten Sträucher, zwei prächtige Pfaus gekommen. Die haben seinen Lockruf gekannt. Und ich kannte von meiner Kindheit her diese Tierlein auch. Und ich wusste auch, dass man die reizen und locken kann. Und das hat er so geschickt gemacht. Und da haben die angefangen, entsprechend ihrer Programmierung, die sie gehabt hat. Die haben schon eine komische Programmierung gehabt, diese V-Tierlein. Und ich hoffe doch, dass bei keinem von uns so ein stolzer V drin steckt, der sich gern selber präsentiert und vorzeigt. Und bei so Lockrufen haben die angefangen zu laufen, auffällig, ein Fuß, immer in Raten gehoben und dann den anderen, keine Hektik, und sich gedreht und dann haben sie in Rat geschlagen und ihre schönen Federn von allen Seiten gezeigt. Wenn man sich lobt und sich schön und wichtig macht in der Umgebung, wenn man sich einbringen möchte, wenn man selber die Hauptrolle bei dem Auftrag spielen möchte, den Gott einem gibt, das geht nicht. Jesus verwendet Schafe, nicht Füchse und keinen V. Vielleicht doch noch eine, weil ich Erfahrung habe als Kindheit. Auch keine Ziege, die gerne meckert. Meckern, kritisieren, am Werk des Herrn, an anderen rumnörgeln. Ja. Gott kann so einen Menschen für eine ganz komplizierte, unmögliche Aufgabe nicht gebrauchen. Aber Bruder Wegner, ich bin doch kein Bote Gottes. Aber vielleicht braucht gerade da, wo du stehst, das kann in einem Altenheim sein, das kann in einer Familie sein, das kann in einem Beruf sein und das kann auch im bürgerlichen Leben sein, in der kleinen Umgebung. Sei kein Pfau, sei kein Fuchs. Und sei keine meckernde Ziege. Also ich sende euch wie Schafe. Wohin? Mitten unter die Wölfe. Ach, da hatte ich mal einen Bericht gelesen. Ich weiß nicht, war das in Nord-USA oder in Südkanada. Da war ein strenger Winter eingekehrt. Und da hat man in den weiten Gebieten ja keine Autostraßen gehabt, kein Auto benutzen können. Da hat man Schlittenhunde benutzt. Und da habe ich so einen Fall gelesen einmal, der hat mich tief bewegt. Und zwar wegen dem Zusammenhang, den ich da gelesen habe. Da war ein Mann, der hatte einige Waren mit seinen Schlitten, zwei Schlitten waren das, und überall so sechs und acht, so Hunde davor gespannt. Und das sind Tiere, die haben keine Angst vor der Kälte. Und es ist zum Staunen, was die für ein Gewicht wegziehen können, wenn sie gut eingeübt sind, wenn sie Folgen gelernt haben, wenn sie willig sind, können da sehr nützliche Tiere dort in der eiskalten Gegend da sein. Dann ist er losgefahren und auf einmal, oh Schreck, hört er ferner Wolfsgeheu. Und diese Tiere, die sind auch programmiert. Die haben eine ungeheure Fähigkeit, Gerüche aus kilometerweiter Entfernung wahrzunehmen. Und dann hat er gemerkt, die sind ja auf meine Spur, die kommen immer näher. Das Wolfsgebell, das Wolfsgeheul wird immer schlimmer. Umgang mit Wölfen. Unmöglich, dass ein Schaf mit dem Problem Wölfe auskommen kann. Ich weiß nicht, ob du mit Wölfe zu tun hast. Wie hat der Paulus gesagt? Nach mir werden gräuliche Wölfe kommen. Die werden die Herde nicht verschonen. Und jetzt soll ein Schaf unter die Wölfe geschickt werden? Das ist wirklich ein unmöglicher Auftrag. Aber wenn ich ein Schaf bin und Jesus ist mit mir und ich lenk- und leitfähig bin und er ist bei dir, dann kann das Wolfsgeheul immer näher kommen. Und ich höre in der Welt so als Beter und Seelsorger schreckliches Wolfsgeheul, die in ganz besonderer Weise die Herde Jesu Christi zerfleischen wollen. Viele schreckliche Folterungen und Morde gibt's jetzt schon weltweit, liebe Geschwister. Und diese Wölfe, die sind sehr schlau, gerissene Tiere. Da kommt man mit der Schafsnatur, mit der Lammesnatur alleine nicht aus. Hast du den Heiland bei dir, was auch die Zukunft bringen mag? Gott schenke es, dass du den Heiland bei dir hast. In jenem Fall dort in Südkanada sind die immer näher gekommen und sind an der Seite dann vorbeigegangen. Und er hat die angetrieben und er hatte ein Gewehr dabei, dieser Mann. Und hat immer wieder ins Wolfsrudel hineingeschossen. Schenke es doch Gott, dass ich kein Schäflein treffe heute Nachmittag. Mit dem Pfeil des Wortes Gottes, sondern die Wölfe, schädliche Wölfe treffen kann. Die der Herde Schaden zufügen. Dann hat er etwas festgestellt. Die gehen vor, aber die haben Entfernung gehalten. Wegen dem Gewehr. Wegen dem Wort Gottes können die Wölfe nicht so nah an die Herde. Noch ist die Herde Jesu Christi, die kleine Herde Jesu Christi. Ich denke, wir haben eine ganz wichtige Lektüre. Heute Nachmittag Endzeitwölfe, Vernichtungsgefahr, Hilflosigkeit der Gemeinde. Aber Jesus, der Auferstandene, ist auch hier. Jetzt, heute Nachmittag hier. Aber dort waren die Wölfe so gerissen in dem Fall. Die haben gemerkt, wir können nicht näher heran. Dann haben die zwei läufige Wölfinnen in den Geruchbann der männlichen Hunde, der Jüden, gebracht. Wisst ihr, was da passiert ist? Großmacht und viel List, sein grausam Rüstung ist. Die haben die läufigen Wölfinnen dahin gemacht und da haben sich vier von den als Rüde gewesen sind, losgerissen. Die haben nicht mehr gehört auf ihren Herrn und Besitzer. Es waren eben keine Schafe. Es waren Hunde, dressierte Hunde. Es gibt fromme, dressierte Menschen und es gibt Schäflein Jesu Christi. Die haben sich losgerissen und sind auf die läufigen Wölfinnen los. Und das haben die anderen benutzt. Die waren so geschwächt jetzt. Jetzt hat er nicht mehr so viel wegschießen können. Aber mit einer Fuhre, weil da mehr Hündinnen waren, die sind dann davongekommen. Der Kampf zwischen Hirte, Wölfe und der Herde Jesu Christi. Jetzt hat aber Jesus da eine Ausrüstung empfohlen. Und zwar, jetzt muss ich noch ein Tierlein hinzunehmen, weil es der Jesus nimmt. Bei diesem ungeheuren Kampf, wenn ich euch wie Schafe unter die Wölfe schicke, dann braucht ihr zwei ganz wichtige Eigenschaften. Ihr dürft nicht Wölfe sein. Und ihr dürft auch nicht Schlangen sein. Seid klug wie die Schlangen, die bringt Herr Jesus jetzt ins Feld. Aber ohne falsch wie die Tauben. Nicht wie Schlangen, nur die Klugheit der Schlangen. Wenn die Sauberkeit, das ohne falsch der Taube nicht dazu kommt, liebe Geschwister, dann funktioniert es nicht. Wenn ich meinen Auftrag erfüllen soll in dieser letzten Zeit, brauche ich nicht das Gift der Schlange, ich brauche die Klugheit der Schlange. Das habe ich gesehen. Wir hatten eine Schlange in Afrika, in der Mission angefahren. Die hatte sich im heißen Staub da gewärmt. Und unser Fahrer hat sie gerade noch verwischt und die war verletzt und schlüpft hinein, schlängelt sich hinein ins Buschgebiet. Und die Eingeborenen dort, die töten alle Schlangen. Es ist Feindschaft zwischen der Schlange und dem Menschen. Und das haben die sich mit Knüppel da bewaffnet und sind da rein. Und habe gesagt, halt, Vorsicht. Die war so gerissen. Da habe ich kennengelernt, wie schlau das die Schlange ist. Die war so gerissen, die hat jede Bewegung vermieden. Ist sofort an eine Stelle gekrochen, die ihre Farbe hatte, sodass man sie nicht gesehen hätte. Wäre einer in die Nähe gekommen, hätte sie sofort zugebissen. Sie hat sich so verhalten, dass sie nicht aufmerksam auf sich gemacht hat. Aber dann, so raffiniert, die hat gewusst, wenn sie jetzt sich vor Schmerzen bewegt, die sie ganz gewiss hätte, dann wäre sie sofort vernichtet worden. Aber sie wollte ihr Gift loswerden. Das ist die Art der Schlange. Der Teufel will die Sünde injizieren. Der Teufel tut nichts lieber, wie Sünde bewirken. Wir sind dann gegangen und haben die Schlange gelassen. Klug wie die Schlange, aber ohne falsch wie die Taube. Also, wenn ich euch jetzt wie Schafe, hilflose Schafe, aber unter meinem Schutz und mit der von mir empfohlenen Ausrüstung da unter die Wölfe schicke, dann habe ich noch einen kleinen Hinweis. Man traut sich es kaum sagen, aber es steht tatsächlich in der Bibel. Und in der Endzeit sollte das gesagt werden, was in der Bibel geschrieben steht. Da steht, hütet euch vor den Menschen mit feinen Umgangsformen, mit hoher Qualifizierung, mit großem Ansehen, mit dicken Bankkonten, die Aktien nur so rumschieben. Hütet euch vor den Menschen, denn die werden euch überantworten. Die werden keine Ruhe lassen, bis sie etwas an euch finden, wie bei mir auch, hat doch Jesus gewusst. Die werden falsche Zeugen stellen. Es wird falsche Verdächtigungen geben. Also Gemeinde Jesu, hüte dich vor den Menschen. Und wenn sie noch so gute Umgangsformen haben, aber keine Schäflein sind, nicht zu meinen Schafen gehören. In der Endzeit wird die öffentliche Meinung, die Öffentlichkeit eine immer größere Gefährdung werden für die Herde Jesu Christi. Und dann werden sie euch, das ist das, was ich schwer habe zu sagen, sie werden euch überantworten und in ihre Synagogen führen. Das waren ja die Versammlungsstätten dort. Und werden euch geißeln. Die geißeln sich nicht selber. Die empfehlen sich selber wärmstens. Ach, die können so gut Reklame füreinander machen. Aber gegen meine Schafe, da machen sie keine Reklame. Was wollen die, wenn sie euch zwingen in ihre Synagogen zu gehen? Sie werden euch geißeln. Hab ich nicht doch recht, wenn ich sage, manchmal gibt der Herr Jesus seinen Boten einen schwierigen Auftrag. Aber jetzt, liebe Geschwister, will ich unbedingt noch etwas an den Mann bringen. Wenn es sein soll, nicht jeder kriegt Schläge. Aber wenn es sein soll, dass der eine oder andere doch ein bisschen härter angenommen werden soll, liebe Geschwister, dann sollen wir aber genau hinhören, was der Herr Jesus in diesem Text uns lehren möchte. Dies alles geschieht um meinetwillen. Die werden euch nicht schlagen können in ihren Synagogen. Nur wenn ich es zulasse, um meinetwillen zu einem Zeugnis über sie, damit sie etwas hören vom wahren Glauben, von der wahren Nachfolgschaft, nicht nur von Religiosität. Ja, liebe Geschwister, so wie ich bin ich unfähig, so einen Auftrag auszuführen. Aber fürchte dich nicht vor dem, was du zu leiden haben wirst. Denn Jesus ist ganz gewiss dabei. Und sollte die Situation kommen, dass es schwieriger wird für die Schafe Jesu, für die wirklich Auserwählten, so ist ein Rezept angegeben. Das will ich unbedingt noch an den Mann bringen. Unbedingt noch. Wenn das geschieht, dass er auch Hiebe bekommt in den Synagogen, vielleicht nur Worthiebe, oder ihr verurteilt werdet, und wenn ihr ausgestoßen werdet, sorget nicht. Das ist ein Rezept. Also Schafe sollen wir werden, klug sollen wir sein wie die Schlange, aber nicht so falsch wie die Schlange. Nein. Und so, wie heißt das, ohne falsch wie die Tauben. Und sorget euch nicht, was ihr da zu reden werdet. Ja, du liebe Zeit, wenn ich vor den Bürgermeister oder für die Ratsherren geführt werde oder vor ein Gericht geführt werden soll. Ich bin doch sowieso so ängstlich und sowieso so unsicher. Ja, was soll ich in meinem erbärmlichen Zustand in so einer Situation sagen? Das sind Hinweise. Geschwister, es kann sein, die brauchen wir. Es kann vielleicht gar nicht so lange sein, dass wir das gebrauchen können. Dann sorget nicht, wie oder was ihr reden werdet. Es wird euch gegeben werden 4 Wochen vorher. Nein, so steht es aber nicht geschrieben. Wann? Zur selben Stunde, kurz bevor es losgeht, kurz bevor sie euch rannehmen, dann schaut nicht auf sie allein, ich bin auch da mit meinem Geist. Der wird euch geben, es wird euch gegeben. Von wem? Von meines Vaters Geist. Der Geist meines Vaters, ist auch euer Vaters Geist. Dann wird es euch gegeben werden. Glaube ich das? Glaube ich überhaupt an den dritten Glaubensartikel? Glaube ich überhaupt, dass der Heilige Geist auch in der Endzeit, wenn die Zeit kommt, Eingebung schenken und geben möchte? Wenn das so ist, liebe Geschwister, dann ist das so etwas Schönes, so etwas Großes, so etwas Wunderbares, dass man das gar nicht beschreiben kann. Stellt euch vor, der Geist, der durch Jesus gesprochen hat, als er verhört wurde, als er geschlagen wurde, derselbe Geist will durch dich und mich reden. Aber dann darf ich kein Schafbock sein. Dann muss ich wirklich ein Schaf sein. Und, liebe Geschwister, ohne falsch. Und die Klugheit besteht darin, dass ich mir nicht zurechtdenke, zurechtmache, ja, wie werde ich denen antworten? Wie werde ich denen begeben? Sondern, dass ich sorglos ihm vertraue. Ich meine, schon Stunden gehabt zu haben in der Versammlung und auch schon stille Stunden gehabt zu haben, wo Gottes Geist berühren und reden konnte. Der ganze Zweck also dieses schwierigen, unmöglichen Auftrages und diese ganze Kampfstrategie, unmögliche Kampfstrategie, die Gott seinen Boten geben will, dient dazu da. Lasst die Leute eure guten Werke sehen. Die sollen etwas sehen an uns dann. Der Pilatus hatte wohl etwas gemerkt. Was hatte der an Jesus gesehen, dieser Jurist? Ich wasche meine Hände in Unschuld. Dieser Mann ist nicht schuldig. Was sollen die sehen? Unsere Unschuld und die Vergebung unserer Sünde. Und wenn sie das bei euch sehen, damit sie euch loben und sagen, jawohl, der Heinrich Wegner ist ein richtiger Bote. Falsch. Damit sie eure guten Werke sehen und den Vater im Himmel preisen und loben. Die sollen zum Lob Gottes kommen. Gott will durch dein Verhalten und was du in der Stunde der Eingebung sagen wirst, Stunden der Eingebung, Leitung des Heiligen Geistes, durch das sollen sie den Vater preisen. Gott helf uns, liebe Geschwister, dass wir uns mit so einem Wort beschäftigen, nicht nur jetzt hören, sondern es bewegen. Die Zeit hat schon begonnen auf manchen Orten der Erde. Irgendwann kommt sie auf den ganzen Weltkreis. Gott helfe uns. Amen.
Wir danken dir, lieber Vater, in Jesu Namen für diese Endzeitbotschaft und dass wir ein Schaf werden sollen. Von Natur aus sind wir das Gegenteil, wie man das auch ausdrücken mag. Aber Herr Jesus, es ist auch deine Gnade da, die immer noch verändert. Hilf uns, lenkfähig zu werden. Hilf uns, ein Schaf, das man leiten kann, zu werden. Hilf uns, auf dich zu schauen, nicht auf die Umstände, die uns womöglich umgeben. Hilf uns, Herr, weil dann ist uns wirklich geholfen. Wir danken dir für diese Gnadenstunde sehr und bitten dich um deinen Segen auch für dieses Haus. Amen.
Amen. Amen. Und auch in den schwersten Zeiten stets im Glauben.